palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Herzliche Grüße. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen zweiten Advent. Hier ist Serie Amore. Es wird besinnlich, es wird wild und es wird vor allem über Calcio gesprochen. Ich grüße Mario Soike in Hamburg, wie immer an dieser Stelle.
Grüße aus dem Nicht-Mehr Winter Wonderland zurück.
Ja, das kann man hier tatsächlich auch so unterschreiben. Es regnet viel, es geht Föhn, ich habe Kopfweh. Und ja, das passt alles zusammen. So eine, das fühlt sich schon wieder so ein bisschen an wie so eine fast Frühlings, also eine Frühlingsmigräne.
Endlich ist dieser Zeitpunkt erreicht, an dem wir wieder 5 Monate Herbst am Stück haben.
Ja, grandios. Da kann ich auch nur sagen, ist zu dieser Jahreszeit auch Köln auf jeden Fall dem Fußballergebnis angemessen war auch das Wetter und alles drumherum. Naja, wir gehen nach Bella Italia, aber vorher möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr diesen Unfug, den wir schon wieder auch zu Beginn jedes Mal in diesem Podcast besprechen, gerne natürlich auch monetär entlohnen könnt und euch dabei ein paar Sticker holen dürft. Wenn ihr es mögt, könnt ihr das tun. Unter patreon.com/serieamore. Und jetzt haben wir tatsächlich auch das allein schon, finde ich, ist mal einen kleinen Applaus von euch wert. Wir haben rausgefunden, wie man bei Spotify jetzt diese Nachrichten lesen kann, die ihr dort, wenn ihr uns über diese App hört und uns da folgt und so, na, ihr wisst es eh, schreiben könnt. Ich glaube, meistens ist da einfach die Frage dann, wie hat dir die Folge gefallen? Ihr habt das aber auch genutzt, um einfach so Feedback und anderes Zeug dazulassen. Also das lesen wir jetzt auch.
So deswegen macht das noch viel mehr.
Bitte?
Macht das noch viel mehr.
Ja, denn Marius ist einfach der bessere Community Manager. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt hier immer wieder so kleinrede. Ja, macht das ganz viel, schreibt uns ganz viele Fragen und macht es zum Beispiel an dieser Stelle einfach mal, Alessandro hat da mal, ich glaube vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, das war eine alte Nachricht, Alessandro will erwähnt werden, ist hiermit getan. Ganz liebe Grüße.
Ich hoffe, er hört uns noch, nachdem wir ihn so lange verschmäht haben. Melde dich mal.
Melde dich. Relativ aktuell, glaube ich, wobei Länderspielpause kommt davor, weiß ich nicht, wie aktuell, vom 15er Deutz. Das ist natürlich auch geil, weil es die Spotify-Accounts sind, die Namen, die dann jetzt immer auftauchen. Wie immer ein cooler Podcast. Meine Frage wäre, ob ihr mal eine Podcast-Episode über die Roma machen könntet. Beispielsweise in der nächsten Länderspielpause.
In der nächsten Länderspielpause machen wir eine.
Okay. Oh, das ist aber noch ein bisschen. Man muss ja auch der Fairness dazu sagen, Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal über die Roma gesprochen. Ich glaube, wir werden das auch bald mal wieder tun. Und ja, wie gesagt, knallt uns da rein, was euch so in den Kopf kommt, so ihr denn mögt. Dann starten wir rein. Nein, vorher noch eine Bekanntmachung, wenn wir bei der Community sind, denn uns hat der liebe Kollege, jetzt muss ich nur die Nachricht finden, der Hamas Kosova auf Twitter, X, in diesem Fall ist es Consiglieri oder der Erber bei Instagram, ich werde das verlinken, denn er hat einen Aufruf für euch, für uns, 2 geplante Stadionbesuche. Ich habe die Daten aktuell nicht im Kopf dazu. Spezia gegen Bari und Bologna gegen die Roma. Ist das demnächst? Können wir live gucken, wann das genau ist?
Nein. Bologna-Roma ist nächstes Wochenende.
Ah, okay, dann ist Spezia Bari wahrscheinlich auch nächstes Wochenende. Zwei nette Spielchen, die er sich dann anguckt. Also, falls ihr da auch sein solltet, dann connectet euch mit ihm und Stadionerlebnis ist mehr als nur erwünscht, sondern verpflichtend.
Ey, genau auch so. Auf jeden Fall einer von denen, die immer fleißig Fotos und Videos für den Instagram-Account liefern. Da hatten wir jetzt schon eine Weile nichts mehr. Also wenn ihr nochmal da unterwegs gewesen seid und auch keine Sprachnachricht einschicken mögt oder so, warum auch immer, Fotos nehmen wir auch immer ganz viele für unseren Hopper-Account.
für unseren schönen Hopper-Instagram-Account seriamore-podcast ist der. Und da machen wir demnächst doch bitte die 700 voll oder die 600. Ich weiß es nicht. Aber geht da mal rein auf jeden Fall. Und in diesem Moment live in die Redaktion fliegt rein die Erklärung, mit der ich es auch endlich verstehe, warum unser Folgentitel so ist, wie er ist. Und zwar kommt der mal wieder vom Großdenker der Community. Und es ist schön, dass wir auch so viele intellektuelle ZuhörerInnen bei uns an Bord haben. Allen voran Francesco, Roboter, Maurer und Fersenheld. Ich kann euch mal da kurz aus dem Nähkästchen erzählen. Ich geschrieben, klingt sehr gut, vielleicht kommt die Hacke Muriels aber noch dazwischen, weil ich Fernsehheld gelesen hatte. Dabei beinhaltet Fersenheld ja dein Muriel, den ich meinte. Und mit Roboter, Marius hat uns ja gerade auch gefragt, was er damit meinte, Bezug auf Inter und die Transformers-Nummer da.
Ah, das macht so natürlich Sinn. Das ist mir beim Gucken des Spiels überhaupt nicht aufgefallen. Sehr, sehr gut, sehr konzentriert zugeguckt auf jeden Fall am Samstagabend. Aber ja, da gab es ein Sondertrikot mit so einem Transformers-Kopf, ne?
Ja. Ja, ist in dem Fall jetzt direkt so eingeloggt, denn der Kopf ist zu und bessere Ideen als Francesco in Sachen Folgentitel habe ich wirklich in letzter Zeit eher selten, weil die auch einfach so gut sind. Deswegen ist es hiermit eingeloggt und warum der Maurer da drin vorkommt, damit gehen wir jetzt rein, würde ich mal sagen, denn das ist die Geschichte. Der Kollege Gatti beim 1:0 am Freitag von Juve gegen Napoli mit seinem dritten Saisontor und auch dieses dritte war mal wieder spielentscheidend. Erstmal im Derby, dann zuletzt dieses ganz, ganz späte Tor und jetzt ist es mal ein Treffer in der 51. Aber der reicht dann eben auch für 3 Punkte im Spitzenspiel. Und ja, das kann man sich auf Glatteis bewegen, ne? Also ich bin immer ein Vertreter dessen, dass jede Form von Fußball legitim ist. Ich muss auch nicht, also ich weiß ja auch, dass welche dann. Auf der einen Seite gibt es welche, die ärgern sich dann über, wie Juve spielt. Auf der anderen Seite suhlt man sich als Juventino oder Juventini dann da auch drin und sagt so, ja, wir spielen so schlecht und macht dann selber auf diese Art und Weise das so. Also halt jeder Fußball spielen, wie er möchte im Endeffekt. Rudi Völler würde es gefallen, weil es geht ja immer noch ums Gewinnen. Und da muss man gewisse Tugenden an den Start, an den Tag legen. Und
ja.
Also ich glaube mal, sagen wir mal so, Foninho wird bei Max Allegri nicht gespielt, ne?
Das auch Hans-Joachim Watzke, großer Fan der alten Dame dann auf jeden Fall.
Oh Gott. Ja, aber...
Bitte das jetzt, ab jetzt keine DFB-Gleichungen mehr.
Ja, bitte, der Tag ist traurig genug. Ja. Mal können wir dann nachher im Geheimgespräch machen, wenn man sonst schon keine Rückgrat hat für irgendwas. Naja, ja, und der Kollege ist, habe ich mir auch sagen lassen, ausgebildeter Maurer, damit wir den Bogen auch nochmal geschlossen bekommen.
Absolut. Und bei meinem Arbeitgeber, weil du gerade sagtest, drittes Mal entscheidend auch, ergibt so eine Statistik, die heißt Matchwinner.
Ja.
Und da werden die Tore gezählt, die zum Sieg geführt haben. Also wenn es ein 2-1 gewesen ist, dann das zweite Tor zum Beispiel. Und dort gibt es nur einen Spieler in der Serie A diese Saison, der mehr Match-Winning-Goals erzielt hat als Gatti. Und das ist Thuram mit 4.
Ah, krass. Wo ist Calhanoglu in der Statistik?
Auf dem geteilten 8. Platz mit 14 anderen Spielern. Mit 2.
Okay. Ah, dann, das waren 2 Spiele irgendwie, wo das die Elfmeter entscheidend waren, dachte ich.
Ja.
Oder, ja. Okay. Gut. Napoli hat das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert und muss die Tore machen. Zum einen Kvaratskhelia, der ihn da, zwar an Chesney vorbei bekommt, das ist ja anderen nicht gelungen, wie zum Beispiel Di Lorenzo, aber dann halt auch irgendwie neben das Tor setzt. Wojciech Chesney, wie er den gegen Giovanni Di Lorenzo hält, ist natürlich auch insane. Genauso wie dann die Aktion in der zweiten Halbzeit, wo dann irgendwie der Arsenal-Chesney nochmal durchkommt und der irgendwie vogelwild da hinten den Ball rausspielt. und aus Sicht von
das,
Juve...
Das muss er, so einen muss er dann sich gönnen, wenn er so eine Parade hat, dann muss, ja. Das muss sich ausgeglichen werden.
Wahrscheinlich ist er inzwischen so routiniert, der wusste auch, dass Osimhen mit dem Abseits steht. Ja. Alles gar kein Problem. Ja, Napoli ist, das ist genau wie auf der einen Seite die Einleitung halt bei Juve so ausfällt, weil die Ergebnisse stimmen, müssen sie andersrum eben bei Napoli dann auch so ausfallen. Also sie haben es halt krass abreißen lassen, obwohl sie eigentlich wieder, wie ich finde, teilweise richtig guten Fußball gespielt haben. 12 Punkte Rückstand auf Juve, 14 auf Inter, gerade noch so auf dem Champions League Platz. Haben wir es gegen Braga da, aber zumindest die ja, komfortable Situation, das Achtelfinale fix zu machen. Ich glaube, mit 2 Toren Unterschied dürfte man sogar verlieren.
Platz 6 sind sie im Moment, ne? Also einen Punkt hinterm Champions League Platz.
Ah, stimmt, sie sind doch durchgerutscht. Ja, gut, dass du mich korrigierst. Das war geschrieben, als noch nicht alle Spiele gespielt waren. Und da ist es kuschelig. Hatte ich mit Christian Bernhard auch das Thema. Es ist wieder mal sehr kuschelig in der breiten Spitze der Serie A. Und ja, weiß ich nicht.
Zumindest ab Platz 3.
Ab Platz 3, ja. Es stimmt, das hat Christian auch, müssen wir uns darauf einigen, fühlt sich an wie 90er Jahre, aber es ist ein Zweikampf zwischen Juve und Inter, ne?
Ja, 38 Punkte, 36 Punkte und Milan auf Platz 3 schon 7 hinter Juve.
Jo. Ja, krass. Ja, und ganz kurz, also Napoli hat halt eine krasse Schwachstelle, die ist hinten links und generell teilweise die Defensive und der Spielaufbau und die Chancenverwertung. Okay, das ist mehr als eine Schwäche. Aber naja, kannst du machen, nix.
Ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, also wahrscheinlich jetzt mit Garcia jetzt in den Spielen nicht besser ausgesehen. Also der Hund liegt immer noch darin begraben, dass im Sommer die falsche Entscheidung getroffen wurde. Aber ja, so ein bisschen hat man Mazzarri des möglichen Trainereffekts vielleicht auch damit beraubt, dass man ihn eben dann installiert, wenn halt nur die ganz großen Gegner da sind, ne? Also nachher ist man immer schlauer, so klar, hier 3 €. Ja. Aber ist schon ein bisschen verpufft, so ergebnismäßig zumindest. Ich finde es ja spielerisch gut eigentlich, habe es ja nach dem Interspiel schon gesagt und jetzt auch. Also das sieht alles ganz gut aus, aber ja, wie du es gerade gesagt hast, Chancenverwertung auf jeden Fall großes
Problem. Ja, und weil sie dann auch hinten raus oft nicht so nochmal richtig antworten können, also würde ich auch auf körperliche Aspekte dann schieben wollen, wo dann vielleicht auch unter Garcia die Grundlagen, die Basics nicht adäquat geschaffen worden sind.
Ja.
Im Sommer. Und dementsprechend.
Hinten links, Rui und Oliveira fallen auch beide noch. Also ich glaube, die machen beide dieses Jahr kein Spiel mehr.
Ja. Ja, ist erstaunlich. Und da dann mal ein Blick Richtung dem Präsidenten, wie man es schafft, in einer solch kurzen Zeit eine solche Spitzenmannschaft zugrunde zu richten, wäre jetzt ein bisschen populistisch, aber. Nö, genau so. Also das ist ja wirklich, also da muss man dann auch tatsächlich sagen, ist der Ego-Trip von ADL erstmal krachend gescheitert.
Also weiß auf jeden Fall nicht, ob es, also gibt es eine Mannschaft, wo das aus negativer Sicht sozusagen das Gefälle an Leistungen von letzter zu dieser Saison größer ist als bei Napoli in den großen Ligen? Dadurch, dass sie halt natürlich so krass überragend waren letztes Jahr. Weiß ich nicht. Glaub nicht.
Puh, weiß ich nicht. Schreibt uns mal.
Ja.
Vielleicht kann man Dortmund sagen. Nee, ne?
Die waren letztes Jahr. Waren die denn so gut?
Also, nee, eigentlich nicht. In der Premier League? Weiß ich nicht.
Gucke ich nicht.
Gibt's? Ja, ich auch nicht.
Aber
schwierig.
Chelsea und United waren letztes Jahr, glaube ich, auch schon schlecht. Also.
Das ist richtig. Weiß nicht, PSG? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst uns helfen. Ihr müsst uns helfen. Ich stelle die Frage vielleicht am Donnerstag auch mal in der Ligatour beim Rasenfunk. Ist Sendehinweis an dieser Stelle. Ja, das war.
Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee.
Guter Aufhänger für einen kleinen Talk. So, Prager habe ich erwähnt, dass es da am Dienstag dann weitergeht zu Hause für die SSC. Und dann am Samstag in der Liga zu Hause gegen Cagliari. Juve spielt bei Genoa. Dann hatten wir ein Spitzenspiel, das auch fußballerisch ein solches war, und zwar am Samstag zwischen Atalanta und Milan. Wir hatten versprochen, wir reden ein bisschen ausführlicher über die Bergamaschi, weil ich das Spiel auch kommentiert habe, gemeinsam mit Christian Bernhard. Ich muss es jetzt nochmal kurz in meine Erinnerung rufen. Es klingt so, also eigentlich kann man das Spiel so schnell nicht vergessen, aber es lag dann doch schon wieder einiges anderes dazwischen, und ich würde sagen, wenn mal ein bisschen, wenn die Hacke, die mich angezündet hat von Luis Muriel, wurde von Stefan Tigges auf jeden Fall wieder abgekühlt.
Hat er das auch versucht oder was?
Nein, keine Ahnung. Also, ich muss sagen mal so, dass das Spiel, das ich live aus dem Stadion gesehen habe, Köln gegen Mainz, in Sachen Tempo und Torchancen, Qualität etc. pp. Falls ihr es gesehen habt, glaube ich, wisst ihr, was ich meine. Da nicht ganz rankommt. Überragend war unter anderem, wie ich finde, bei Atalanta Lookman, Ademola, der auch einen Doppelpack erzielt hat. Einmal auch unter gütiger Mithilfe von Charles de Ketelare, der da gut vorbereitet, der allerdings auch eine tausendprozentige, ich weiß, das ist mathematisch und so, aber eine Chance vergeben hat, wie da in seinen Anfangszeiten bei Milan, wo du jetzt auch wieder gedacht hast, Junge, komm mal ran, lass dich in den Arm nehmen, weil das ist doch alles nicht mehr möglich, was er da anstellt. Und das hast du ihm dann doch deutlich angemerkt, wie ich finde. Aber Atalanta hat mir sehr gut gefallen, muss man sagen. Also die hatten in den 4 Ligaspielen davor nur einen Punkt geholt. Klar, in der Europa League, das muss man irgendwie so ein bisschen differenziert sehen. Sie ja gerade auch gegen Sporting, die eine sehr gute Saison spielen. Da stehen sie mit 11 Punkten. Sporting hat 8 auf Rang 1 vor dem letzten Spieltag. Aber in der Liga zuletzt eben das, was bei Napoli auch war, die Chancenverwertung, das große Manko von La Dea. Aber wie sie es da gegen Milan gemacht haben, war schon bemerkenswert. Also wir haben diese Mannorientierung, die Intensität, das ist halt das, was sie brauchen, gerade auch gegen den Ball. Milan ist es dann eher selten gelungen, durch eigene Flexibilität im Spiel und Positionsrochaden, die sie viel betrieben haben, aber haben sie trotzdem keine großen Räume aufgerissen. Da kommt nach dem Tor aus der 38. Minute von Lookman der Ausgleich von Giroud dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, finde ich, auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Da war Milan damit eigentlich schon ganz gut bedient, ehrlicherweise. Und Lookman in der 55. dann mit der erneuten Führung. Und dann hatten sie nochmal so unfassbare Chancen, wo auch Magmignon zweimal, dreimal in so einer Situation, guckt euch das nochmal an, über rechts geht Scalvini, erobert zweimal den Ball erst gegen Tomori, krass, dann setzt er sich gegen Calabria durch, dann schließt er ab, Magmignon hält fürs Erste, dann kommt der erste Nachschuss von Lookman, den hält der nochmal richtig krass, und dann schießt Lookman den Ball halt auch irgendwie aus einem Meter am Tor vorbei.
Ja.
Und dann habe ich es, ich weiß nicht, ich habe dann kurz vor dem Ausgleich Milans in der 80. gesagt, also das ist halt irgendwie, jetzt bist du in der Phase, wo du eh nicht mehr das 3-1 machen kannst, musst, willst, aber sagst du, ich würde mal sagen, immer ab der 75. bewegt man sich als Mannschaft, glaube ich, auch in den Bereich, wo man sagt, okay, man kann das jetzt auch vielleicht über die Zeit retten, wird ein bisschen weniger aktiv, was man auch sagen muss, wenn man über Atalanta spricht, ist eine Mannschaft, der das nicht gut tut, wenn sie zögerlicher wird. Muss man Vollgas-Fußball spielen, Vollgas-Veranstaltung, das Ganze. Und da hat man schon deutlich gemerkt, auch das, wie ich finde, oder das ist meine Interpretation zumindest dessen, was ich gesehen habe, dass die ausgelassenen Torchancen durchaus eine Rolle gespielt haben zwischen den Ohren bei den Spielern Bergamos. Ja, und dann kommt Milan einmal, es war eher selten, dass sie über außen gut durchgekommen sind. Das hat da auf der Seite auch Zappa Costa top verteidigt. Aber dann kommt da mal auch eine scharfe Hereingabe. Giroud da auch beteiligt, ohne beteiligt gewesen zu sein, so auf dem Statistikzettel, bleibt toll weg, deswegen ist es super schwer zu verteidigen, dann in der Mitte und dann steht auf einmal Jovic da, macht sein zweites Saisontor, trifft zweimal innerhalb einer Woche. Das kommt auch, das kommt
dann wieder. Niemand Wetten drauf abgeschlossen.
Das, auf jeden Fall. Das kommt wie Kai aus der Kiste. Ja. Und ja, dann kippt das. Dann sind wir wieder auch bei, ist auch wieder eine mentale Sache, finde ich, ganz klar. Also lässt die Chancen aus, fällst es 2-2 und dann finde ich, hast du eigentlich nur darauf gewartet, dass Milan das Ding doch gewinnt.
Ja, das stimmt.
Und in eine Phase hinein, in der dann das erste Mal bei mir so ein bisschen das Gefühl war, okay, vielleicht sagen dann doch beide, lass gut sein, kommt halt Davide Calabria und schrubbt, obwohl er schon gelb hat, sein Gegenspieler, ich glaube Miranchuk war es, der eingewechselt wurde, schrubbt den einmal komplett über den Haufen und
wundert sich. Das war notwendig, ne?
Ja, das ist irgendwie kurz innerhalb der eigenen Hälfte, ne? Also ja. Sieht gelb-rot und es war in der 93. Und ohne als das, wenn du dich ja auch, das ist ja oft, finde ich, wird das ja auch überbewertet, in Überzahl zu spielen, vor allem wenn es nur eine kurze Zeit ist. Wenn du zum Beispiel was verteidigen möchtest, kannst du das in der Struktur hinten ja auch ohne Stürme machen. Das fehlt dir dann vielleicht der Anlaufmoment oder so. Und da die Unterstützung, aber es ist ja nicht so, dass sich auf einmal krasse Vorteile ergeben, weil die eine Mannschaft ein Spieler weniger ist. Auch nicht im modernen Fußball und vor allem gerade nicht hinten raus. Du kannst dich da trotzdem gut gestaffelt aufstellen, pipapo. Was es aber gemacht hat, war auf jeden Fall auf einmal auch wieder, finde ich, in den Köpfen Atalantas und dann vom Publikum auch kommend, dieses, okay, wir sind einer mehr, es geht was. Nicht, dass das irgendwie auf dem Platz großartig dann einen Ausschlag gegeben hätte, sondern eher auch da wieder ein mentaler Faktor. Und dann kommt die Szene des Spieltags. Also bin ja, Christian und ich sind ja komplett, muss ich wirklich sagen, komplett vom Stuhl gefallen, wie da erst Miranchuk den Ball fast verliert, ihn sich dann wieder erkämpft, dann spielt er ihn auf auf Muriel, der spielt ihn wieder auf Miranchuk in den Strafraum, der nimmt den schon so geil mit der an, nimmt ihn mit, dann auf Muriel, der nimmt ihn selber mit der Sohle und schießt ihn vor dem Standbein mit der Hacke hinten an den Innenpfosten und ja, also kam auch mehrere Minuten danach nochmal eine Slow-Mo und dann mussten Christian und ich wieder anfangen zu lachen, weil das so absurd war und da ehrlicherweise, was da in den Tagen danach, mal geguckt, weil das Tor dann gepostet wurde und da gibt es bei Instagram in den Kommentaren so Aussagen wie, ja, ganz ehrlich, wer es glaubt, das ist ein krasses Tor, ja, aber das ist jetzt von der Art und Weise nicht so schwer zu machen.
Ach so.
Das so machst du im Käfig 5 gegen 5, so jedes Wochenende einmal. Ja. Hab schon selber Hörfußball gespielt, ja. Sorry, dass ich das, es sollte nicht so rüberkommen, als würde das sollte kein ausländischer Akzent sein, mit dem ich das gemacht habe. Das sollte einfach ein IQ-Minderungsakzent sein. Ja, muss ich nur gerade Disclaimer, falls das jemand denkt. Also ich, wenn ich jetzt irgendwie irgendein deutsches Idiom oder eine Gegend Deutschlands da den Akzent dazu nachäffen würde, würden sich hier vielleicht auch wieder welche angegriffen fühlen. Ne, Junge? Aber so dieses Ding da, ne? Ich schwöre. Ich weiß so ein bisschen, was gemeint ist. Ja, wenn du irgendwie das paar Mal in der Halle machst und dann machst du auch immer Hacke, Spitze 1, 2, 3, dann passiert das auch mal. Aber
da,
so
da hast, das da hast du auch,
wenn das,
da hast du auch den gleichen Druck wie in der 95.
Ja,
in der
genau.
Serie. Ist ja klar.
Wirklich, ey, was für Opfer deine sozialen Medien rumlaufen, die sich wirklich auch unter das Tor sich berufen zu fühlen. Das Erste, was man unter so ein Tor schreibt, mit, ja, ist schwerer, als es aussieht. Und ich sage so, genau, deswegen hast du gerade Zeit dafür, hier bei Insta dicken zu machen. Du Lauch, ey. Naja, Luis Muriel, Granatenzocker. Also war er schon immer 102. Serie A-Tor insgesamt. Er hat selber kaum fassen können.
Guter Instagram. Er trifft ja auch nicht mehr so viel, ne? Und dann, ja. Aber den macht er dann halt so.
In der Europa League dieses Jahr ein bisschen gescored, aber in der Serie A irgendwie zuletzt davor im Juni. Und ja, guter Instagram-Kommentar fand ich über seinem Jubel. Das ist so ein bisschen wie früher bei FIFA, wenn man vergessen hat, als man das erste Mal jubeln konnte, vergessen was zu drücken und dann sind die einfach nur irgendwie so durch die animierten Figuren einfach nur noch irgendwie wild random rumgelaufen. Ja, nee, aber in der Summe ist es dann auch ein verdienter Sieg. Ich glaube, das kann man auch als AC-Fan nicht anders bewerten, dann schlussendlich.
Es ist mal wieder Wasser auf die Mühlen der Pioli-Kritiker. Ich glaube, das wird jetzt, solange sie nicht eine Siegesserie starten, wöchentliches Thema. Ich hatte ja auch bei X was darüber geschrieben und da hat der Cromlex geantwortet. Das lese ich auch einfach mal vor. Er musste nämlich irgendwo seinen Frust rauslassen, wenn er sieht, wie wir, also die Rossoneri, heute gespielt haben. Jede Woche dieselben Gegentore und man sieht keine Veränderung von Pioli. Reinders auf der 6 und defensiv völlig überfordert mit dem 1 gegen 1 verteidigen. Pioli soll endlich einsehen, dass es gerade so nicht funktioniert, wie wir spielen. Wenn man gegen uns schnell spielt, hat man schon gewonnen. Ich hoffe einfach, er ist nächste Saison weg. Wir schaffen dieses Übergangsjahr die Top 4 und gut ist. Diese ambitionslose Saison kann man gerne ganz schnell zu Ende gehen. Ist einfach nur frustrierend. Ich meinte übrigens, dass die ganze Mannschaft defensiv überfordert ist. Es ist nicht nur Reinders, er ist für mich die ärmste Sau. Der wird von Pioli einfach nur seiner Stärken beraubt, die ganz klar daran liegen, den Ball nach vorne zu tragen. Ohne ihn fehlt so viel im letzten Drittel.
Ja, es fehlt aber natürlich auch Leao. Es sind jetzt auch wieder Verletzungen, Sperren, irre. Marc hat es ja auch geschrieben. Wildes Spiel, verdienter Sieg. Genau. Da hatte Christian tatsächlich im Live-Kommentar mal angerissen, dann musst du dich vielleicht auch irgendwann als Mannschafts- und Betreuerstab hinterfragen, wenn es zu viele Muskelverletzungen werden.
Ja, also durch die Sperre von Calabria könnte es jetzt im Heimspiel gegen Monza am nächsten Sonntagvormittag eine Abwehrreihe. Ich weiß nicht, ob Pellegrino, der ist, glaube ich, wieder im Training, aber ob der Spiel fit ist, dann weiß ich nicht, aber es könnte dann vielleicht ja sogar eine Verteidigung, also eine Viererkette mit Batesaghi geben. Auf der linken Seite, dem, ich glaube, 17-jährigen Eigengewächs und dann Theo und Tomori innen und Florenzi rechts. Das schon für einen potenziellen Meisterschaftskandidaten auf jeden Fall wild.
Ja, definitiv. Also, das muss man da halt irgendwie in die Gesamtbewertung auch mit reinnehmen, auf jeden Fall bei Pioli. Aber der eine oder andere hat es kommen sehen, dass die Saison keine leichte wird für Milan. Just saying.
Vielleicht ändert sich ja was jetzt, wo Zlatan wieder da ist.
Ja.
Der Matthias Sammer von Milan.
Pass auf. Darf ich so einen sehr kurz gedachten, ohne damit mich jetzt als außer einen Artikel dazu gelesen zu haben, habe ich mich tiefgehend beschäftigt, deswegen und trotzdem meine Meinung sagen. Geht das noch? Darf man noch seine Meinung sagen?
Nee, da machen wir jetzt ein Plakat von dir, wo du die Hand von Mund hältst und machen das auch von den Titel für die nächste Folge. Und das hat nämlich noch niemand gemacht vorher.
Ja. Okay, pass auf, vielleicht ist es gar keine Meinung, sondern ich teile nur meinen Eindruck, was ich glaube, wie sich das anhört, was es ist.
Bitte.
Also er soll jetzt als Berater und rechte Hand von Kardinale kommen und sich da mit Redbird Capital oder so, also da fürs so Portfolio und so zuständig sein und soll Spieler entwickeln, soll so ein bisschen beim irgendwo mit draufschauen, aber auch neue Investments holen, neue strategischen Projekte und Zlatan sitzt da und der macht ein paar Slides, die bereit, ne, mit einem schönen, mit der PowerPoint und sagt, da vielleicht könnten wir in den Markt reingehen. Der ist nicht nur der dann auf dem Plakat ist und deswegen kommt jemand und investiert. Mhm. So stelle ich mir das auch vor. Also, Für mich ist es ein besseres Maskottchen, Schrägstrich, Spielertrainer, Mentor.
Das ja, genau ist das, die Rolle. Genau das, das, ist hätte die Rolle. Ich, das hätte ich eigentlich als offizielle Rolle erwartet. Dass er eben nicht bei Redbird, also bei der Besitzerfirma von Milan, irgendwie unter Vertrag steht und dann da jetzt mit dem, keine Ahnung, mit dem Anzug in New York rumläuft oder so irgendwann, sondern bei Milan halt im, so blöd das klingt, im Trainingsanzug mit auf dem Platz ist und so eine Art Teammanager ist oder so.
Ja, so Sebastian Kehl mit Charisma.
Ja, was, ne, aber was er jetzt halt auch gemacht hat, ja, als er wiedergekommen ist und wo er dann immer nicht so fit war. Ja. Wo er ja auch geholfen hat bei. Denn dass er einen Effekt auf eine Mannschaft haben kann, das ist ja unbestritten so.
Ja, natürlich, genau. Ja. Ja, ja.
Aber ja, der Besitzer, der, ich weiß nicht, wie beliebt er aktuell so im rot-schwarzen Teil Mailands ist. Nach der Maldini-Nummer und jetzt, wo es nicht so gut läuft. Und ja, das ist sicherlich auch so ein bisschen PR vielleicht, ganz vielleicht.
Vielleicht, ja. Was hast du hier noch geschrieben? Die Story kann man nicht jetzt schon mit John. Oh, Johnny Depp ist aber zu klein in der Rolle von Ibrahimovic. Da müssen wir irgendwas machen. Mit Ray Liotta. Ja, gefällt mir. Oh, apropos Film. Filmfestival in Turin, da wurde ein Dokumentarfilm über Claudio Galimberti vorgestellt. Habe ich auch direkt den Trailer-Link von einem Trainerkollegen geschickt bekommen, der, so hat er mir gesagt, auch ab und an hier mal einen Podcast reinhört. Grüße an dieser Stelle. Und da geht es um Boccia, der lange, also Claudio Galimberti, eher bekannt als Boccia, Capo von Atalanta. A Guardia di una Fede ist der Film. Sehr begeistert, die Kritiken dazu. Und der hat ja auch, also nicht so nur die ganzen versprenkelten Ultragruppierungen da in Atalanta so ein bisschen unter ein Dach gebracht, die Ultrakultur in Atalanta ja auch so auch neben dem Feld und neben dem Stadion schon teils großartige Arbeit geleistet, teils aber natürlich, wie das auch da dazu gehört, ja, nicht immer nur ausschließlich händeschüttelnd unterwegs gewesen, um es mal so zu sagen. Also, auch der Kollege hat was auf dem Kerbholz. Ich würde mir sehr wünschen, dass der dann irgendwann auch frei zugänglich oder auch gerne für Kohle irgendwo zu sehen sein wird in unseren Gebieten. Das noch an dieser Stelle.
Wenn es das nicht im Programmkino gibt, dann ganz wilde Idee, die ich gerade habe. Jörn, falls du zuhörst, Jörn, den habt ihr ja auch schon ein paar Mal so mit Stadionerlebnissen und sowas gehört. Der hat ganz gute Kontakte so zum Fanladen vom FC St. Pauli und so. Vielleicht können die den ja mal anholen. Ich glaube, mit Atalanta, also es gibt ja keine Fanfreundschaft mit Atalanta, aber man ist sich auf jeden Fall nicht feindlich gesinnt. Ab und zu schon mal Sticker auf jeden Fall am Milan-Tor gesehen. Vielleicht geht da ja was.
Cool. Wären wir wieder sportlich? Milan, Champions League Endspiel haben wir hier reingeschrieben oder hast du hier reingeschrieben? Ich weiß gar nicht, ob das noch überhaupt so. Also, ich sehe das nicht, dass die Newcastle schlagen und ich sehe auch nicht, dass Dortmund PSG schlägt. Ich sag's, wie es ist. Und aus Bergamo geht's einmal nach Rakow. Goldene Ananas hast du geschrieben. Gruppensieg geht's da tatsächlich, oder?
Nee, die haben sie schon sicher.
Haben sie schon sicher, weil direkter Vergleich und 11 auf 18, 3 Punkte Vorsprung. Perfekt, Mario, haben wir wieder gut eingetütet hier. Milan-Derby dann am Sonntag gegen Monza Atalanta, erst am Montag gegen Salernitana. Apropos Salernitana, kommen wir zu Lazio. Die haben es geschafft, dann auch noch ein Samstagsspiel war das im Übrigen, eine Führung von Sacani noch wegzuwerfen in Verona.
Ehre wem Ehre gebührt, er hat es mit der Hacke zuerst gemacht.
Ah, stimmt, ja.
Fair. Bisschen anders so, aber nicht minder sehen, also nicht, was heißt minder sehenswert, nicht so besonders wie Muriels Tor, aber auch sehr, sehr schön.
Das ist richtig. Und Henri fängt an, regelmäßig zu netzen, ne?
Das stimmt. Zweites Mal als Joker in Folge, glaube ich, jetzt.
Ja.
Und so für einen Also es war nicht so, dass Lazio da jetzt super dominant gewesen wäre, aber ich glaube, nach dem 1-0 das war die 23. Minute, da waren sich schon relativ viele relativ sicher, dass das, da fällt dann irgendwann das 2-0 und dann ist es vorbei. So.
Ja.
Dann aber gerade in der zweiten Halbzeit, das war auch so ein bisschen wie in dem letzten Spiel von Lazio, was ich geguckt habe, wo der Gegner ein anderer war. Das war ja Salernitana, genau.
Ja, genau.
Ja, wo die ja auch in Führung gegangen waren und Salernitana dann zurückgekommen ist. Und da hat sich Hellas so ein bisschen, weiß ich, glaube, Baroni hat das Spiel in der Vorbereitung geguckt, glaube ich. Und ja, Trainerfuchs. Und mit viel Kampf sind die zurückgekommen und der Punkt dann nach zwei Halbzeiten komplett verdient auch.
Ja, Lazio, muss ich sagen, also für Hellas ist der Punkt viel wert. Lazio wäre halt beim Dreier schon wieder richtig, nachdem wir schon Abgesang auf die zwischenzeitlich gemacht haben, wären die tabellarisch und punktetechnisch auch wieder richtig dran gewesen, ne?
Ja.
Also sind jetzt auch schon wieder ganz okay, aber da den Sieg.
Ganz kurz, okay, obwohl sie ja nur eins aus den letzten vier Spielen in der Serie A gewonnen haben.
Ja, ja. Also weil da vorne alle sich in letzter Zeit gegenseitig auch die Punkte weggenommen haben, ne?
Ja.
Gab übrigens mal wieder ein Interview von Iglitare, der seit Sommer nicht mehr bei Lazio ist, falls ihr das noch nicht auf dem Schirm hattet.
Wurde er schon als neuer Manager von Lautern gehandelt?
Ja.
Das muss ich eigentlich wissen, ne?
Wohl auch Napoli eventuell, er meinte, dass er konkrete Kontakte gab es da jetzt so nicht, aber man sieht ja, was alles im Fußball passieren kann und er wartet aufs richtige Angebot, hat er gesagt. Hat er noch ein bisschen über Claudio Tito geredet, hat gesagt, er ist ein Fundamentalist. Das überrascht mich jetzt. Mhm. Aber ich glaube, er hat es sogar positiv gemeint. Und ansonsten im Zuge dessen war für mich noch die News, was heißt die News, aber das war mir auch irgendwie wieder entfallen, dass hier Fabiani, der ihn ersetzt hat, da vorher 8 Jahre Sportdirektor bei Salernitana war. Und das kommt jetzt überraschend, ne? Dass er von außer Lerner.
Die Salernitana bildet aus.
Ja, so. Hellas dann als nächstes in Florenz unterwegs. Lazio bekommt zu Hause mit Inter zu tun und davor noch geht es um den Gruppensieg bei Atletico in der Champions League. Da ist Inter schon lange weiter, aber die kämpfen auch noch um den Gruppensieg in der Königsklasse. In der Serie A marschieren sie im Transformer-Modus. Ja, jetzt nehme ich das doch gerade nochmal auf. Durch die Liga, ja, das war jetzt ein Heimspiel und das war gegen Udinese, aber es war halt wieder 1-0 und es war 1 mit 4 Treffern. Hakan Calhanoglu hat mal wieder getroffen und zwar vom Punkt. Ja, der, wie vielte war das jetzt?
Der 6.
Boah, nicht so schlecht, nicht so schlecht.
Ja, ja.
Di Marco, Thuram, Lautaro, schön verteilt, für jeden was dabei. Und ansonsten, du hast es ausführlich gesehen, ich nicht, ehrlicherweise.
Das ist korrekt. Und wir haben es ja auch letzte Woche gesagt, Udinese ist ja in so einem Spiel eigentlich auch immer mal gut dafür, eklig zu sein und dann irgendwie so einen Punkt mitzunehmen. Und die haben auch eine halbe Stunde, sind die gut gegengegangen. Haben jetzt sich nicht groß eigene Chancen rausgespielt oder so, aber es schon geschafft, Inter, soweit es geht, vom eigenen Tor fernzuhalten. Und dann gibt's eine Flanke von links, ich glaube, auch von Di Marco. Und Perez reißt seinen Landsmann Lautaro völlig ohne Not um. Also er greift ihm ans Trikot und der fällt halt.
Mhm.
Muss man sich nicht drüber beschweren, dass da der Elfmeter gepfiffen wird. Ja, auch natürlich nach VAR wieder, aber ganz, also klar, klarer Elfmeter und dann danach geht's halt für Udinese komplett dahin und Inter danach dann aber so krass dominant auch einfach. Also ich meine, die schießen 3 Tore innerhalb von 7 Minuten, steht's 3-0 zur Halbzeit und ja, klarste Verhältnisse so, ne?
Ja. Ja,
also wirklich, wirklich super Ball. Und dann auch halt, das ist, es ist weder, also vielleicht, ich will es jetzt nicht mit dem Spiel von Napoli letztes Jahr vergleichen, aber es ist halt A, krass, wie viel Druck die auf die ballführenden Spieler des Gegners ausüben können, die so zu Fehler zwingen, selbst in die Umschaltmomente kommen, und wie viele Teile der Mannschaft sowohl vorne als auch hinten mitmachen. Das ist dann nicht, sie können sowohl Kurzpassspiel machen vorne, sich dadurch kombinieren, als auch irgendwie mit viel Wucht halt kommen und den Gegner auskontern. Also es stimmt einfach alles im Moment.
Und dann habe ich beim Kollegen Hörner noch geschrieben, dass er das gerne gesehen hat, dass zwei deutschsprachige Jans mit Y gespielt haben.
Korrekt. Stimmt, der Bissek, Startelfdebüt.
Hätte ihm aber auch schon in der Champions League auffallen können, weil da hat er schon von Beginn an mal gespielt gegen Benfica.
Das ist korrekt. Ach stimmt, also Serie A Startelfdebüt.
Ja, für da, ist ihm, da war teilweise, da hat er ein paar unglückliche Aktionen gehabt. Jetzt war besser?
Fragezeichen? Komplett, ja. Ist jetzt natürlich auch Sturm von Benfica gegen Sturm von Udinese so. Aber ja, komplett souverän. Sich auch am Spielaufbau beteiligt, auch so ein bisschen das, was Inzaghi ja immer macht, dass der, dass einer der beiden Innenverteidiger, während die, also die anderen beiden nach vorne, hinten bleiben, dass der Linke oder der Rechte eben mit nach vorne gehen und sich da auch ins Angriffsspiel irgendwie mit einschalten. Also er turnte da auch ein paar Mal mit am Strafraum rum, so wie Skriniar das letztes Jahr gemacht hat, unter anderem, oder wie Bastoni das auf der linken Seite sonst häufig macht. Also in die Taktik auch gut reingefunden und komplett souverän. Hat damit Werbung gemacht für weitere Einsätze, glaube ich.
Alright, mal schauen. Vielleicht Sonntagabend schon, wie gesagt, in Rom bei Lazio Udinese, Sonntagnachmittag gegen Sassuolo. Sonntag. Da saß ich im Zug oder in Müngersdorf im Stadion. Frosinone Torino mit demselben Ergebnis. 0-0. Biscotto am 15. Spieltag, Fragezeichen, hast du da geschrieben. Biscotto ist ja der Kicksbacken, ne? Sagt man in Italien gerne, wenn dann im Abstiegskampf hinten raus ein Punkt zwei Teams hilft, wird das dann ganz gerne mal gemacht, ohne dass man das natürlich zugeben würde. In dem Sinne, ja, weil die beide sich einen Mittelfeldplatz oder also nein, das also kann doch nicht.
Nein, ist natürlich Quatsch.
Torino sein. Ja, aber es finde ich, war es so schlimm?
Ich habe es nicht geguckt, keine Ahnung.
Sehr gut, da beglückwünsche ich dich dazu. Frosinone dann Samstagnachmittag gegen Lecce, Torino Samstagabend gegen Empoli. 20:45. Kracher, schreibt er da rein in die Notizen. Alles klar. Frosinone ist 12., Torino 11. Das ist vor allem aus Frosinones Sicht mehr als stabil. Gilt auch für Monza, die sich dank des 1:0, 83. Motta mit dem Siegtor, ein wenig oben ranpirschen, Rang 9, 21 Zähler, das sind 3 Rückstand auf Napoli, also den ersten internationalen Platz. Da ist das Erbe Silvios sozusagen im Vormarsch.
Und man ist offensichtlich, ich habe auch Monza diese Saison noch nicht so oft gesehen, aber man ist, wenn ich mir das Torverhältnis angucke, offensichtlich relativ effizient.
Ja. So.
16, das ist 14. In 15 Spielen 16 eigene Tore geschossen, 14 bekommen.
Jo. Aber das ist in dem Bereich, wenn ich da noch kurz weiter gucke, ne, ein Platz dahinter, Lazio 16-16.
Ja, ja.
Torino 13-16. Das ist 13-16, ne? Also das ist das erste negative Torverhältnis, übrigens Rang 11. Genau, untere Tabellenhälfte geht's los.
Ja.
Jo. Monza ist dann, wie gesagt, bei Milan und Genoa bei Juve unterwegs. Gilardinos Mannen in den letzten 4 Ligaspielen nur ein Zähler. Das sind jetzt aktuell auch schon nur noch 4 Punkte Vorsprung auf Hellas, wobei 4 Punkte da im Abstiegsrängen der Serie A, genauso wie oft auch in der Bundesliga, schon relativ viel sein können, weil unten dann auch nichts Weiteres dazu kommt, gilt eben halt auch für das Team von Pippo Inzaghi. Das verliert zu Hause nämlich mit 1-2 gegen Bologna. Joshua Zirkzee mal wieder mit dem Doppelpack und zwar auf dem Silbertablett serviert bekommen. Also da hat er beim einen Tor, muss er über die Linie drücken, beim anderen Tor bekommt er sozusagen vom Abwehrspieler vorgelegt. Und ja.
Aber muss die Situation ja auch erzwingen, ne?
Ja, er läuft natürlich gut an. Und dann Anschlusstreffer Simi. Ist das der Simi?
Ja.
War der verletzt? Doch, aber weil du geschrieben hast, wo kommt der denn her? Denn ich, der, doch, das hatte ich darauf.
Also wir haben keine Verletzung eingetragen gehabt auf der Seite. Kann natürlich sein. Er ist auf jeden Fall vor 3 Wochen oder so das erste Mal im Kader gewesen. Und hat auch im vorletzten Spieltag schon einmal gespielt und ist jetzt zu seinem zweiten Serie-A-Einsatz diese Saison gekommen. Und hat ein Tor geschossen für Salernitana. Es hat mich nur irgendwie überrascht. Ich wusste gar nicht, dass der da überhaupt noch unter Vertrag steht.
Ach, weil der nur nach Benevento ausgeliehen war.
Ja.
Ja, da aber auch 22 Spiele, 0 Tore, auch eine Quote, die sich anschauen lässt. Ey, der hat ja wirklich, seit der im August 2021 aus Crotone weggegangen ist, heißt, da hat er 66 Buden in 159 Spielen gemacht. Dann Salernitana 20, 1. Parma 12, 1. Benevento 22, 0. Salernitana jetzt 2, 1. Also das ist auf jeden Fall schon mal...
Klassischer, schön. Aber trotzdem klassischer Spieler, wenn der nächstes Jahr...
Fünf macht...
Sagen wir, der geht nächstes Jahr zu Sampdoria, die steigen nicht auf, dann geht es zu Sampdoria und da macht er 35.
Ihr habt es als erstes gehört. Ja, Fazio ist noch vom Platz geflogen. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit dem Schiedsrichter. Dann...
Bologna?
Ja.
Fünfter. Also ja. Waren sie vorher, glaube ich, auch schon, aber es bleibt beeindruckend.
Ich glaube, man musste ja einfach mal nur, Jörg musste das ja einfach mal einfordern. Ja? Und jetzt überleg mal, wenn die das nicht, dass dieses Spiel... da bei der Fiorentina noch verlieren oder dazwischen auch in der so spät letzte noch Punkte abgegeben hätten, was da nicht alles drin wäre für Thiago Motta. Aber, ja, macht Spaß, die Rosso Blu. In jedem Fall. Was hast du hier noch eingetragen? Francesco, Auflistung von Überraschungsteam in den großen Ligen, die er gesehen hat. Stuttgart, Aston Villa, Girona, Nizza, das war's. Aber was bitte ist mit dem FC Bologna? Ja, das schämen wir hier direkt, aber er hat nicht mit dazu geschrieben, wer das aufgelistet hat. Von deswegen ist da niemand zum Schämen da. In dem Sinne, Salerno. Dann Montagabend bei Atalanta haben wir schon gesagt. Bologna am Sonntag gegen die Roma. Das wird ein Leckerbissen, hoffe ich mal.
17, also auch generell Bologna bis Jahresende. 17. Sonntag gegen die Roma zu Hause und 23. Samstag gegen Atalanta zu Hause. Das könnten zwei nette Spielchen werden.
Das schmeckt. Und die Roma muss auf Lukaku verzichten. Der hat jetzt am Wochenende getroffen. 1-1 ging es aus gegen die Fiorentina. Er in der 5. Minute mit dem Tor. Fantastisch rausgespieltes Tor, muss man sagen. Also da war ja richtig Fußballkultur rund um den Strafraum gegeben. Also das Gelbe kann man sich zwischendurch doch schon anschauen.
Ja, ich habe es ja gesagt, auch als die letztens schon mal hoch gewonnen haben, auch schon wieder vergessen, gegen wen das war, aber war es gegen Udine? Ich glaube ja. Und jetzt wieder, die können es. Sie können. Die müssen es nur häufiger machen.
Aber hier in dem Fall können sie es dann nicht über die Zeit retten, weil schon der 64. Zalewski mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Vertretbar. An der Stelle schon mal eingeschoben, ich fand den Schiedsrichter in der Gänze von dem, was ich gesehen habe, von der Zweikampfauslegung nicht perfekt. Und auch hinten raus, dass er da bin ich auch beim Kollegen Morabe, dass er dann auf die Sekunde genau die Nachspielzeit abpfeift, weiß ich nicht. Aber jetzt kommen wir erstmal bleiben wir in der Reihenfolge. Martinez Quarta in der 66. dann 2 Minuten nach dem Platzverweis mit dem Ausgleich. Und dann
Bevor wir zum zweiten Platzverweis kommen, der absolut verdient war.
Ja.
Also die Roma hat schon versucht, glaube ich, den Bus zu parken und Florenz ist aber immer wieder zu richtig guten Chancen gekommen. Also Patricio hat einen echt starken Tag. Da glaube ich auch nochmal gegen Quarta, gegen Sola gerettet und gegen Nico Gonzalez zweimal und Bonaventura hat noch an die Latte geschossen und ja, da kann man sich beim portugiesischen Routinier auf jeden Fall auch bedanken, dass es nur 1-1 am Ende stand.
Jo. Der ja zwischenzeitlich dann auch noch einen Zettel von Mourinho in die Hand gedrückt bekommen hat, den ein Balljunge gebracht hat. Eventuell habt ihr dazu schon Videos oder Insta-Posts gesehen. Falls nicht, könnt ihr erstmal danach schauen. Eventuell wurde das ganz großartig von ganz vielen aufgegriffen, weil da dann doch auf einmal wieder die kleinen Gesten im Fußball und so besonders sind. Bla, bla, bla.
War das der Zettel von... Das war ein Zettel, auf dem war Jens Lehmann mit einer Kettensäge draufgemalt.
Ich glaube, es ging tatsächlich einfach nur darum, dass er aufgezeichnet hat, dass El Sharawi und wer war der Zweite, sich bei den Ecken an den kurzen und einen langen Pfosten stellen sollen, weil sie die niemand mehr hatten, um die Kopfbälle so gut zu verteidigen. Ne?
Ich glaube auch.
Ja, mein Gott. Gut, ja, Romelu Lukaku. Ich sage ja noch eine Sache dazu. Ihr könnt euch die Szene gerne anschauen. Ich hoffe, ihr kommt relativ schnell zu der Einschätzung, dass diese rote Karte berechtigt war. Und Mourinho hat sich heute via Instagram geäußert mit so ein paar Sachen, hat sich bei den Fans auch bedankt, die ja gesagt haben, er soll seinen Vertrag verlängern, pipapo. Und dann hat er, glaube ich, auch in Sachen Schiedsrichter hat er einen großen römischen, ich habe den Namen vergessen, wen er zitiert hat. Kennt man sogar, das habe ich vergessen. Wie auch immer, ich muss ja hier, bin heute nicht mehr der intellektuellste Kaiser, nicht Cäsar, aber ich könnte es nachgucken. Russell Crowe, genau, Russell Crowe hat mal gesagt, oh Gott, jetzt habe ich sogar das scheiß Zitat vergessen, wie er es gesagt hat. Ja, Mann, es geht eigentlich in die Richtung, wie er es schon einmal gesagt hat, I prefer not to speak, when I speak, I'm in big trouble. In diesem Falle, komm, jetzt google ich es doch. Also, brothers are always brothers, Nicolas Bordisso, den er da ein Foto hatte. Grazie, grazie, grazie für das Spruchband. Der Fans, dann der postet dazu in dem Slide sogar ein, bist du bekloppt, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, er postet sogar ein Foto von dem Treffer Lukakus. Achso, nein, stopp mal, das ist ein gestrecktes, die Szene habe ich nicht auf dem Schirm, gab es auch ein Einsteigen von einem Bologna-Spieler? Ah, die Szene habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe nur das Zitat gelesen, das ist Silence is one of the great arts of conversation bei Marcus Tullius Cicero. Ah, ich dachte das Zitat, also Schweigen ist besser und so. In Sachen Schiedsrichter, da habe ich auch gesagt, also wenn er was zur roten Karte von Lukaku sagen will, dann ist es wirklich besser, wenn er schweigt. Aber wohl gab es ein ähnliches Einsteigen eines Bologna-Spielers, das so nicht bewertet Fiorentina. Wurde. Bitte?
Fiorentina. Vielleicht war es dann ja sogar Ikone.
Ja, das ist möglich.
Wessen Bein das ist, kann man natürlich jetzt nicht erkennen auf dem Foto. Ich habe die Szene aber auch nicht vor Augen. Aber ja, ist auch Sohle auf Knöchel, ne? Anscheinend.
Ja, aber das sieht man jetzt auch nicht, wo der Ball ist und wie der andere weg war. Und da könnte man jetzt nochmal aufdröseln, muss man nicht. Deswegen muss trotzdem nicht.
Es ändert nichts daran, dass die Karte von Lukaku berechtigt ist. Ja,
so. Also, haben wir gesagt, dass sie als nächstes gegen Bologna spielen. Deswegen hatte ich das gesagt. Ah, jetzt weiß ich, was ich vorhin noch sagen wollte. Irgendeine Mannschaft hat an diesem Wochenende schon unfassbar... Oh ja, leck mich am Arsch. Die Bologna-Trikots, die anhatten. Das ist ja gestört.
Das muss ich gleich googeln.
Also mit so einem Spider-Man-Look schnell in die Imago-Bilddatenbank reingesprungen.
Das ist korrekt.
Siehst du es? Ihr könnt live mit googeln. Bologna.
Oh ja. Aha.
Ja.
Aha.
Ja, sehr gut. So.
Das ist aber nicht das Auswärtstrikot, was wir, ich glaube, eins von ein Bologna-Trikot,
nee, das ist noch ein relativ hoch gerankt. Keine Ahnung, soll das ein Weihnachtsbaum sein oder soll das eine Christbaumkugel sein?
Vielleicht ein DNA-Strang oder.
Ja, es sieht auf jeden Fall irre scheiße aus.
Irgendwie, es ist so, erinnerst du dich noch hier, Windows Media Player, was der gemacht hat, teilweise, wenn Musik kam und so?
Ja. Auf jeden Fall. Nun gut, haben wir euch gesagt, dass die Roma bei Bologna spielt und Florenz dann zu Hause gegen Hellas. AS in der Europa League zu Hause noch gegen Sheriff aktiv für Platz 1. Da müssen sie aber auch auf einen Ausrutscher von Slavia gegen Servette hoffen. Und Florenz bei Ferencvaros um den Gruppensieg, ein Remis reicht. Außerdem fehlen zwei Spiele, die wir nicht besprechen. Ich kann euch den Live-Hinweis geben, dass es zur Pause überraschenderweise 0-0 zwischen Empoli und Lecce steht. Außerdem noch Cagliari-Sassuolo nach Redaktionsschluss unterwegs. Oh, und dann haben wir zum Abschluss doch noch was aus der Community, denn wir hatten ja nach den Trainer-Takes gefragt. Francesco hatte zudem jetzt noch uns eine Liste geschickt, die 50 besten Trainer, weiß nicht, Europas?
Unter anderem der Welt sogar. Also es ist offenbar eine Liste, die das Magazin 442 jedes Jahr rausbringt.
Mhm.
50 beste, wichtig, Club-Trainer. Denn ich hatte mich, als ich da durchgeklickt bin, bin ich kurz erbost gewesen, dass Leute wie Luis Enrico vor Spalletti kommen, aber der kommt in der Liste halt nicht vor.
Mhm. Was? Spalletti ist nicht drin?
Nee, weil er Italien-Trainer ist.
Ach so.
Und nicht Club-Trainer.
Ja, ach so.
Paar Highlights.
Mhm.
Platz 50. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass er da Trainer ist. Enzo Maresca. Erinnert euch vielleicht, der war mal in Parma für 3 Monate oder so. Und ist jetzt offensichtlich bei Leicester sehr gut. Er ist auf Platz 50.
Ja.
Dann ist Edin Terzic vor Sebastian Hoeneß.
Ja, sage ich nichts zu.
Gasperini ist 40.
Ja.
Frank Schmidt kommt dann kurz davor, ist nicht auf Platz 1.
Das ist eine Frechheit.
Dann ist Martin De Michelis 35. Ist Trainer von River Plate. Direkt ein hinter Sarri.
Mhm.
Sarri ist 2 Plätze hinter Ivan Juric. Der ist 2 Plätze hinter Allegri auf Platz 30. Dann Platz 28 ist Stefano Pioli.
Aha.
Dann kommt der nächste für uns relevante Name auf Platz 21. Das ist Vincenzo Italiano. Da dachte ich dann, okay, sie machen einen modernen Ansatz, heißen sie gut und so. Das ist ja ganz cool. Dann wird's wild. Simone Inzaghi auf Platz 20. 2 Plätze hinter Chelsea-Coach Maurizio Pochettino.
Aha.
Das macht Sinn, ne?
Ja.
Dann ist José Mourinho 15.
Na klar. Das stand jetzt aktuell, wie es jetzt ist.
Ja.
Okay.
Also ich glaube, das ist vor einem Monat schon rausgekommen, aber waren da die Verhältnisse so viel anders. Luis Enrique ist 13. Erik ten Hag 12.
Was?
Xabi Alonso ist nicht in den Top 10. Auf Platz 11. De Zerbi ist 8. Okay, cool. Wieder.
Ja.
Und dann sind die Top 3 Pep, Klopp und Ancelotti. Kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel gegen sagen, aber ich finde, da sind schon durchaus ein paar wilde Takes dabei.
Nehme ich so zur Kenntnis.
Ja. Ich hatte Francesco vorher ein bisschen lapidar geschrieben. Ich gucke ja die anderen Ligen nicht so viel, aber man kann da ein bisschen populistisch, glaube ich, schon was rausholen.
Okay. Dann knall ich.
Thiago Motta übrigens nicht dabei.
Nicht in den Top 50?
Nein.
Ja, gut. Abgelehnt. Das ganze Artikel wird nicht verlinkt. Haben auch nicht gesagt, doch, du hast gesagt, wo es den Artikel gibt. Manolo, weil wir gefragt haben, wer ist nächstes Jahr wo Trainer, hat uns ein paar Namen geschrieben. Bei Inter ist Inzaghi, bei Juve ist Conte, bei Milan ist Italiano, bei Napoli ist Motta, bei der Roma ist Amorim. Riem. Bei Lazio ist Pioli. Finde ich eine spannende Idee.
Okay.
Ja. Und bei der Fiorentina ist Farioli. Felix hat geschrieben, hallo Marius, ciao a tutti, wie angesprochen von euch meine Vorschau bzw. Hochzeits habe ich grob nichts hinzuzufügen. Bei Bologna und der Fiorentina würde ich sagen, wenn beide international spielen sollten, was ja bei den beiden Stand jetzt ist, gut aussieht, denke ich, ist, dass sogar Thiago Motta auch bei den Rosso Blue bleiben könnte. Das habe ich gut vorgelesen, gerade mit dem Salzburg. Felix hat es top geschrieben, ich bin wollte Trüberater und habe mich verzettelt. Ihr habt mir inhaltlich, glaube ich, folgen können. Meine Meinung sehe ich ihn immer noch bei Bologna. Daher denke ich, mit so einer Mannschaft wie dieser noch nicht fertig ist, mit solch einer Entwicklung wie dieser. Meine Hot Takes, Claudio bleibt in Cagliari, egal ob in der Serie A oder Serie B, und Salernitana bleibt mit Pipo in der Serie A. Das Letztere ist vor allem der krasseste Hot Take. Und jetzt wird es richtig hot, denn der liebe Michael hat sich die Mühe gemacht, zu allen 20 Vereinen den Trainer im Sommer, ich habe es mir rauskopiert und hier in einem Dokument, mein Lieber. Also, Inter Inzaghi hat sich toll weiterentwickelt nach der Kritik unter anderem von mir selbst. Nun ein Top-Trainer, den ich mir zum Beispiel bei Real Madrid vorstellen könnte, denke, er wird aber bleiben, wenn nicht vielleicht die Zerbi, Fragezeichen. Milan, Pioli bleibt bei Erfolg, bei Misserfolg eventuell Conte zu Milan. Juventus, Allegri, ja, klar, hatten wir gesagt, bleibt eh so. Lazio, Sarri, wenn es jetzt rumbleibt, also wenn man dem jetzt auch noch ein Jahr weitergibt und vielleicht kriegt er dann nochmal ein, zwei neue Spieler für den Kader. Roma, Mourinho bleibt bei Erfolg, bei Misserfolg eventuell Italiano. Okay. Atalanta Gasperini, bis jetzt haben wir wenig Rotation, ne? Fiorentina, Italiano, sollte er nicht abgehoben werden, sonst eventuell Sotil.
Okay.
Mazzarri, nur bis Saisonende, danach entweder Tudor, Italiano oder Motta. Ja, Motta, Napoli hatten wir gerade schon mal. Bologna, Motta wird gehen, Nachfolger vielleicht Zanetti. Ja.
Warum nicht?
Torino, Juric bleibt. Udinese, Cioffi bleibt wohl nicht länger. Vielleicht Tudor, wenn er nicht zu Napoli geht. Oder Mazzarri bei Erfolg mit Napoli. Mazzarri bei Udinese. Nur wenn er eine Kappe aufzieht.
Faust drauf, nehme ich. Geil.
Lecce, Daversa. Frosinone, Di Francesco. Salernitana, Pipo bei Klassenerhalt. Sonst vielleicht Sousa, Ritur. Ja,
das ja, finde ich. Das kann ich auch nicht ausschließen.
Ja. Cagliari, wenn er Bock hat, bleibt Ranieri. Sassuolo, Dionisi. Monza Palladino, Genoa Gilandino, Empoli Andreazzoli geht wohl, Cioffi vielleicht, der schon, also Hellas Baroni geht bei Abstieg, vielleicht jemand aus der Serie B. Oh, in der Serie B übrigens hat Manolo auch geschrieben, das müssen wir vielleicht auf nächste Woche verschieben, im Übrigen schon 50% der Vereine den Trainer gewechselt, ne?
Klar.
Sicher, okay, dich überrascht das nicht. Okay. Sehr gut. Mich überrascht, dass wir heute tatsächlich wieder relativ lang unterwegs waren. Dabei war es gar nicht so unstrukturiert. Naja.
Ein Wort zu der Liste. Also Conte, Milan fühle ich überhaupt nicht.
Nein, ich auch nicht.
Und was war noch? Tudor bei Napoli. Das ist jetzt natürlich gehandelt worden als Notlösung, aber als coole Idee ab Sommer fühle ich auch überhaupt nicht.
Ja. Ich glaube, also Motta bei Napoli wird mir schon schmecken.
Ja, das passt. Das passt.
Ja. Da muss dann ADL auch einfach mal sagen, dann gut, dann kommen jetzt halt nicht noch 2 weitere Millionen aufs private Festgeldkonto, sondern wird da mal.
Muss ja, mal der klappen. Vertrag läuft aus und ich glaube nicht, dass er so unfassbar viel verdienen muss als Trainer.
Ja, und wenn er ein bisschen mehr verdienen muss, dann gib ihm das jetzt halt.
Ja.
So, zack, mach fertig das Ding. Briefmarke drauf, ab dafür. Gut. In diesem Sinne, komm gut durch die Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder, würde ich mal sagen. Tschüss.
Bleibt gesund. Ciao, ciao. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.